Wie lebt es sich in China? Ist Arbeiten im Land der Mitte anders? Welche Unternehmen setzen auf deutsche Unterstützung und auf welche Herausforderungen stoßen diese? All dies sind Themen dieses Podcasts, in dem ich versuche, mich mit Deutschen in und über China auszutauschen. In der ersten Episode unterhalte ich mich mit Jelte Kösters vom Softwareunternehmen ISAS aus Chengdu, welches vielen Deutschen ganz sicher bereits über den Weg gelaufen ist. Gleichzeitig bedanke ich mich bei ISAS für die Unterstützung bei dieser Episode. Nun aber zu dir, Jelte. Herzlich willkommen und ein Hallo nach Chengdu.
Hallo.
Am wichtigsten am Anfang erstmal die fünf großen W-Fragen. Wer bist du? Wo bist du? Wie lange bist du dort? Warum? Und was machst du genau?
Also, ich bin Jelte Kösters. Ich bin bei ISAS. Ich bin seit April hier mit in der Firma mit dabei.
2018?
Ja, genau.
Wie kam dann der Kontakt zustande, dass dieses Unternehmen geworden ist?
Der Kontakt kam zustande, ich habe Arbeit gesucht und ich bin mit einer Chinesin verheiratet. Und die wollte natürlich nicht, dass ich den ganzen Tag zu Hause rumsitze. Und das war dann am Ende der Bekannte von ihrer ehemaligen Lehrerin. Und der wusste, dass die hier Muttersprachler suchen. Ja, und dann habe ich mich hier beworben und dann bin ich reingekommen.
Beworben, aber als ihr beide noch in Deutschland gelebt habt, oder warst du schon vorher in China?
Nein, nein, ich war schon vorher in China.
Okay. Also wie viele Jahre insgesamt bist du hier?
In China, meinst du?
Genau.
Immer mit Unterbrechungen, weil ich schon während des Studiums quasi halb hier war. So insgesamt vielleicht 2,5, 3 Jahre.
Okay. Und was ist quasi dein Spezialgebiet? Also was macht dich aus und was machst du dort drüben ganz genau jetzt?
Das ist eigentlich komisch, weil im Studium habe ich mich auf chinesisches Unternehmensrecht spezialisiert. Und neben natürlich der Sprache und so weiter, wogegen ich hier in der Firma in der Marketingabteilung bin für den deutschen Markt.
Also sprichst du quasi fließend und bist völlig im Bild, was hier drüben passiert, und dann fällt dir Arbeiten auch gar nicht mehr so schwer? Oder würdest du sagen, die Unterschiede sind so groß zwischen Deutschland und China, dass es doch schon eine Eingewöhnungsphase gebraucht hat für dich?
Klar gibt es eine Eingewöhnungsphase, die vielleicht dauert die auch noch an. Man hat ständig Momente, wo man als Deutscher sagen würde, ja, das ist doch völlig offensichtlich, welche Handlungsalternative wir hier wählen. Das ist aber für die Chinesen überhaupt nicht so offensichtlich. Die sehen vieles sehr, sehr anders. Manches in guter Hinsicht und manches auch in schlechter Hinsicht. Und dann kommt es natürlich zu Konflikten. Das ist aber gut, weil dann so kann man sich immer weiterentwickeln und wirklich betrachten, was ist die bessere Methode, hier jetzt zu handeln.
Genau. Für mich, also ich habe ja selbst auch hier in Shenzhen gearbeitet, war ein Punkt vor allem erstmal das Ausmaß und wie groß alles war. Also ich saß in einem Büro mit 400 Leuten auf demselben auf derselben Etage und
im Stockwerk.
Und dann auch die, also vor allem für dich, also aus deiner persönlichen Erfahrung, weil mein Mitspracherecht war nicht besonders groß. Meine Meinung wurde zwar anerkannt, aber im Endeffekt hat es nicht viel geändert, weil großes Unternehmen, 5000 Leute, die Prozesse sind langsam. Wie sind die Prozesse bei dir und also welchen Stellenwert in Anführungsstrichen hast du da drüben und welche Aufgaben übernimmst du, die dir vielleicht eine Sonderstellung geben?
Also auf dem Papier habe ich keine große Stellung. Auf dem Papier arbeite ich auch Teilzeit. Das ist alles so mehr absprachlich geregelt. So grundsätzlich sollte ich nur in die Firma kommen, um Search Engine Optimization, Artikel, Content Marketing, da die Sprache gerade zu rücken. Weil diese ganzen Artikel und so weiter und die Produktseiten, das wurde vorher alles von Chinesen geschrieben. Chinesen, die wohl Deutsch sprechen, aber Deutsch ist eben so schwierig, dass sie da wohl so weit gekommen sind, dass man es verstehen kann. Aber man sah halt sofort, das hat kein Muttersprachler geschrieben. Und deshalb kam ich in diese Firma. Mir fielen dann aber einige Dinge auf, zum Beispiel Trustpilot.com ist gerade eine Internet-Reputationsseite, die gerade sehr im Kommen ist, zum Beispiel. Und da hatten wir ein ganz furchtbares Rating. Das war den Leuten aber nicht bekannt. Also das zum Beispiel habe ich dann angesprochen und Wege aufgezeigt, wie wir unser Handeln verändern können, um von diesem schlechten Rating runterzukommen.
Okay, zu dem Thema möchte ich gehe ich später noch mal drauf ein, weil es ist ja auch ein relativ großer Themenkomplex. Interessant ist auf jeden Fall, also es gibt also nicht Muttersprachler, aber angelernte Muttersprachler, die mit dir zusammenarbeiten. Und wenn ja, wie viele sind das?
Gegenwärtig 4 oder 5. Ich kann die Koreaner und Japaner nicht von den Chinesen unterscheiden. Das liegt einfach daran, dass ich Deutscher bin. Ich habe noch nicht das Auge dafür.
Okay, also bei mir war es genauso. Für Content und so weiter hat es einfach nicht gereicht. Und im Endeffekt habe ich mich die meiste Zeit auch auf Englisch mit ihnen unterhalten. Demnach hast du da ungefähr gleiche Erfahrungen wie ich gemacht, nehme ich an.
Ja. Aber ich glaube schon, dass ich mehr in der Lage war. Unsere Firma hat nicht so unsagbar viele Leute. Wir haben 150 Mitarbeiter. Im Marketing-Team sind etwa 30 bis 40. Und dann das Deutsch-Team, das Team für den deutschen Markt, das sind 5 Leute. Also da kann man sich wesentlich mehr einbringen. Und ich habe eine Teamchefin, die absolut überragend ist. Und wenn mich etwas stört und ich möchte erreichen, dass wir das ändern, dann rennt die auch damit zu ihrem Vorgesetzten und macht da ein bisschen Sturm, damit wir was in Bewegung bekommen. Das ist sehr gut hier.
Okay, ja, wenn du schon gerade anfängst, über das Unternehmen zu reden, dann stell es mal vor. Wer oder was ist ISAS?
Wir sind eine Software-Schmiede für Computerwerkzeuge. Viel, was mit Datenspeicher und Festplatten zu tun hat. Wir wurden gegründet im August 2004 von einem Mann namens Liu Jian in Chengdu. Und das erste Produkt, das ist natürlich, man gründet eine Firma und dann braucht man erstmal ein Produkt, bevor man überhaupt mit Marketing anfängt. Das erste Produkt war der Data Recovery Wizard. Und das ist eine Datenrettungssoftware, damit kann man gelöschte, verlorene Daten und so weiter relativ problemlos wiederherstellen. Die Software ist sehr gut, ich benutze sie selbst. Und die hat sich dann irgendwie auf dem Markt etabliert. Und dann kamen andere Programme dazu. Wir bieten ISAS To-Do Backup an, eine Backup-Software, die sehr gut ist. ISAS Partition Master für die Festplattenverwaltung, wenn man was konvertieren muss, wenn man klonen muss, haben wir unsagbar viel Software dafür. Bei Partition Master geht es natürlich hauptsächlich um das Verändern von Partitionen. Und dann haben wir weitere kleinere Werkzeuge, Disk Copy, PC Trans. Ein bisschen in den Mobilmarkt haben wir auch reingeschaut mit Mobi Mover und Mobi Saver, jeweils ein Datenübertragungsprogramm, mit dem man auch Videos downloaden kann aus dem Internet und ein Datenrettungsprogramm für das Handy.
Genau, das habe ich auch gesehen, dass also die neuesten Produkte quasi für das Smartphone erschienen sind. Besonders spannend für mich ist das Unternehmen am Anfang in China aktiv gewesen oder warum ist die Ausrichtung primär international?
Den chinesischen Markt kennst du ja sicherlich ein
Na
bisschen. Es
klar.
gibt zwar unheimlich viele Internetbenutzer, aber davon sind die meisten tatsächlich am Cellphone, am Handy.
Genau, also ich habe gestern eine Studie gelesen, es sind 93% der
Korrekt.
Leute nutzen Smartphone ausschließlich.
Ja, meine Frau zählt auch dazu. Wenn die an dem PC sitzt, dann sieht die aus, als hätte ich sie an eine Kirchenorgel gesetzt, während sie mit ihrem iPhone die dollsten Dinge machen kann. Mit dem Smartphone bin ich nicht so bewandt, muss ich sagen. Da bin ich einfach zu alt für. Aber ja, der chinesische Markt ist einfach zu fixiert auf Cellphone. Und wenn man da Probleme hat, dann sind die Servicekosten in China auch so gering, dass man da eher direkt zu einem Techniker geht, anstatt sich selbst mit einem Softwarewerkzeug zu helfen.
Genau, weil hier hat man halt die Möglichkeit, dass quasi an jeder Ecke ein kleiner Laden sitzt
Genau.
und da einfach hinläuft, dem irgendwie 2, 3 Euro in die Hand haut und nach 20 Minuten, in denen man shoppen geht, hat man dann das Gerät, die Daten gesichert oder was auch immer das Problem gerade ist. Im schlimmsten
Genau.
Fall kann man es sogar einschicken, also für wirklich Faule.
Ja, alles sehr einfach. Deswegen ist die Orientierung natürlich nach Westen. Dass die Kaufkraft oder zum Gründungszeitpunkt der Firma war die Kaufkraft da noch einfach das mehrfach, dutzendfache von dem, was in China möglich gewesen wäre. Und es gibt einfach viel, viel mehr Computernutzer.
Absolut. Und auch die, also meiner Meinung nach, die, dass Leute gewillt sind, für Software zu bezahlen. Also eure Software ist zwar kostenlos am Anfang, glaube ich, für die ersten 500 MB oder 2 GB, wenn es zum Beispiel um die Datenrettung geht. Aber hier in China möchte niemand für Software Geld ausgeben. Produktpiraterie ist überall. Ich glaube, es gibt nicht eine einzige legale Windows-Lizenz in diesem Land. Außer die vorinstallierten. Und ja, also kann ich mir vorstellen, dass vor allem zum Gründungszeitraum, wo der Markt in China natürlich völlig anders war als im Westen, es also gar keine Option gab, wirklich solche Produkte für den eigenen heimischen Markt zu machen. Und das bedeutet gleichzeitig, es gibt auch kein Produkt von ISAS, was auf dem heimischen Markt verkauft oder genutzt wird.
Doch, schon. Also wir haben eine Webseite auf Chinesisch, die wird auch aktualisiert und so weiter. Es könnte ja sein, dass sich die Situation in China mal verändert und man auch hier vernünftig mit Online-Software Geld verdienen kann. Aber das momentan ist der Markt einfach, der Marktanteil Chinas in unserer Torte ist einfach zu klein, ist noch sehr klein.
Okay, und wo sind die größten Märkte? Also ich nehme mal an, Europa und Amerika, klar. Aber wie ist das Verhältnis von zum Beispiel der USA, also gerade für euer Unternehmen im Vergleich zu Deutschland? Wie wichtig ist der deutsche Markt?
Der deutsche Markt ist sehr wichtig, weil da sind einfach viele sehr kompetente PC-Nutzer, die mit so einer Software umgehen können. Produktpiraterie ist eher gering. Das ist alles sehr gut. Der amerikanische Markt ist natürlich wichtiger, weil Amerika einfach größer ist und mit einer .com-Website erreichst du viel mehr Leute als mit einer .de-Website. Aber gleichzeitig ist im amerikanischen Sprachraum auch die Gier nach Freeware größer. Also da klickt man wie wild auf alles, wo Free dran steht. Und wenn es darum geht, irgendwie Geld auszugeben, dann da sitzt der Groschen einfach nicht so locker. Während deutsche Kunden schon eher bereit sind, etwas zu bezahlen für Software, die gut ist, für Software mit einer guten Reputation. Und mit guten Erfolgsaussichten.
Um das mal hier in Zahlen zu bekommen, Deutschland ist Europas wichtigster Markt, nehme ich an.
Ja, würde ich sagen.
Bei was für einem Verhältnis ungefähr?
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, das kann ich nicht sagen. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Es sind halt einfach dann die deutsche Schweiz, Österreich und Deutschland zusammen haben einfach von der Sprache her mehr Leute als die anderen Märkte. Wobei natürlich auch Teile Europas auf die .com-Domain entfallen. Etwa 55% aller Deutschen sprechen Englisch fließend. Das ist ja, das ist keine exakte Wissenschaft einfach, ne? Also wir bieten gute Software an, wir zeigen, wie man sie benutzt. Wir bieten auch jede Menge kostenlose Lösungen und hoffen einfach, dass wir uns damit über Wasser halten können. Das ist das Modell.
Und ja, das Modell ist ja quasi Freeware anzubieten, die dann halt, oder Freemium, Ware anzubieten, die dann halt für Power-Nutzer in dem Sinne, also wer mehr als 2 GB benötigt, quasi kostenpflichtig wird.
Bei Data Recovery Wizard ist das der Fall, ja. Aber bei zum Beispiel To-Do-Backup, da sind die meisten Funktionen kostenfrei. Beim Partition Master ganz genauso. Es sind dann halt nur wirklich sehr, sehr spezifische Zusatzfunktionen, die wirklich nicht jeder braucht, die kostenpflichtig sind. Und die sind auch, kostenpflichtigen Zusatzfunktionen sind wirklich nicht einfach zu machen. Das ist nicht irgendein Pille-Palle-Kram, sondern das ist wirklich für Profis.
Also habt ihr euch quasi, also hat das Unternehmen ISAS sich quasi ein Ökosystem aufgebaut für Service auf dem eigenen Homecomputer für Nutzer, Service, der halt nicht in der normalen Software-Suite von Windows oder Mac drin ist, und dann wird versucht, quasi die Nutzer in das eigene Ökosystem einzubinden und sobald eine Software benutzt wurde, kostenlos oder nicht, werden Nutzer hoffentlich auch andere Lösungen nutzen und diese Lösungen werden dann auch an sie vermarktet innerhalb der Produkte.
Das ist ein Marketing-Channel von vielen Marketing-Channels, die wir nutzen. Ein anderer Channel, ich habe ja ein bisschen über unsere Artikel gesprochen, das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, das machen viele Firmen, die meisten Firmen machen das so. Man bietet online Computerlösungen an für bestimmte Probleme oder bestimmte Sachen, die ein Nutzer vielleicht machen möchte. Und bietet man mehrere Lösungen an, die etwa mit der Kommandozeile funktionieren, mit dem Command Prompt. Mit anderen Windows-eigenen Funktionen, die sind dann aber in der Regel relativ kompliziert und für normale Benutzer vielleicht zu schwierig oder zu umständlich oder zu fehleranfällig. Und deswegen bietet man auch noch Software als Lösung.
Genau, und viele haben ja auch nicht das Selbstvertrauen zu sagen, hey, ich gehe jetzt in den Hacker-Modus. Also für viele klingt die Command-Zeile ja immer noch so, um nichts kaputt zu machen. Und wenn eine Firma eine Lösung anbietet, dann kann man immerhin die Schuld in deren Schuhe schieben. Also Content-Marketing ist auch ein großes Ding. Wir haben gesehen, also auf eurer Webseite sieht man, dass ihr mit vielen Unternehmen Partner seid, vor allem halt große Media Publisher, also Chip.de, Computerbild, WinFuture, Giga und so weiter, die alle, mit denen zusammen betreibt ihr Content Marketing. Wie läuft das genau ab?
Also man muss sich dann die Situation vorstellen, wie das gewesen sein muss am Anfang im Westen zu marketen, obwohl man die Sprache nicht vernünftig spricht. Und man hilft sich irgendwie am Anfang noch mit Google Übersetzer oder so und dann engagiert man professionelle Übersetzungsfirmen und dann stellt sich heraus, die haben auch nur Google Übersetzer verwendet und man will irgendwie Kunden erreichen damit. Und dann kommen so Webseiten wie Chip, Giga und so weiter, mit denen man eine unheimlich tolle Symbiose eingehen kann, weil diese Webseiten unterhalten Journalisten für Content. Es geht um Software sowieso. Kunden frequentieren diese Webseiten für Software und diese Webseiten, was sie am allerliebsten machen für ihre Kunden, ist kostenlose Software anzubieten. Das heißt, das ist eine unwahrscheinliche Win-Win-Situation.
Warum?
Für eine Firma. Ja, weil wir wollen unsere Software vermarkten und die Content-Webseiten möchten kostenlose Software für ihre Leser anbieten. Und so hat jeder was davon. Wenn wir die Software bieten und etwa Chip bietet die Plattform, ja, was gibt es daran nicht gut zu finden?
Und ich hatte gesehen, diese Partnerschaften bestehen auch schon seit relativ langer Zeit. Oder bist du derjenige gewesen, der das alles gestartet hat?
Nein. Das war, also von einer Partnerschaft zu sprechen, ist, glaube ich, wir können Artikel platzieren, bei denen für Geld, ja.
Klar.
Aber man kann so am Anfang, da gab es ja überhaupt noch nicht so viel Datenrettungssoftware und so und Backup-Software ist recht nichts, was gut war und kostenlos. Und insofern die anfänglichen Kontakte, die waren alle symbiotisch und kostenfrei.
Okay, also habt ihr euch quasi als von der Freeware zum Paid-Software-Hersteller hochgearbeitet?
Interpretationssache, würde ich sagen. Ja, vielleicht.
Deutschland ist natürlich auch ein relativ eigener Markt. Wir hatten ja gerade angesprochen, Content-Marketing, Reviews, also ehrliche Reviews hoffentlich und all sowas sind wichtig. Was sind denn sonst noch die größten Challenges quasi auf dem deutschen Markt, um zum Beispiel einen Unterschied zu anderen Märkten darzustellen?
Ein sehr großes Bewusstsein, was Datenschutz angeht. EDM, E-Mail Direct Marketing, Electronic Direct Marketing, ist unheimlich schwer regelkonform umzusetzen in Deutschland zum Beispiel. Man muss ganz doll gucken, ob die Person jetzt auf einer Robinson-Liste steht oder nicht. Es muss alles offensichtlich sein, wie man Newsletter abbestellt und so. Aber ich finde, das sollte es sowieso sein. Das ist ja ansonsten kein Angebot, sondern das hat ja schon was von Belästigung.
Genau, also das heißt, dass ihr das auch richtig ernst nehmt. Wahrscheinlich in den Anfangszeiten wurde das alles gelernt, aber jetzt mittlerweile wird das alles sehr ernst genommen.
Ja, also wir betreiben kein Schundluder mit irgendwelchen Daten, die Nutzer uns übermitteln. Absolut am Ball, dass wir alle Standards erfüllen, die sich die deutschen Kunden wünschen. Und ich könnte es nicht moralisch mit mir selbst vereinbaren, bei einer Firma zu arbeiten, die das nicht tut. Punkt. Ansonsten eine weitere Challenge ist, Deutsche mögen wohl Freeware. Wer mag keine Freeware? Man ist aber auch mehr bereit, für gute Software zu zahlen. Das Ding ist, wenn man Freeware hat, dann soll die auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Zusätzen kommen, mit irgendwelchen Browser-Suchbars oder irgendwie so einem Käse. Da sind die Amerikaner zum Beispiel ganz anders drauf. Die Amerikaner sind so süchtig nach Freeware, die sind wirklich bereit, das auch in Kauf zu nehmen, dass sie dann irgendwelche Werbeprogramme mit downloaden oder so. Das ist aber im deutschen Markt absolut nicht der Fall. Der Deutsche hat gerne die absolute Kontrolle über seinen eigenen Computer. Und wenn er etwas downloadet, dann möchte er nur das downloaden. Und da soll kein ungewünschter Zusatz dabei sein. Und deswegen machen wir das nicht. Auf der DE-Domain, wenn man Freeware downloadet, kriegt man nur das Ding. Wenn man es deinstalliert, wird es restlos entfernt. Da bleibt nichts. Die Software ist absolut sicher.
Also gibt es auch in der Freeware-Version keine Werbung, abgesehen von der Eigenwerbung quasi für die eigenen Produkte.
Bekommt man mal ein kleines Pop-up unten rechts oder so, oder man wird beim Start des Programms darauf hingewiesen, hey, hallo, so wie bei WinRAR, hey, hallo, kauf uns doch mal.
Und nachdem du die ganzen Challenges erklärt hast, wie sieht denn die Perspektive in der Zukunft aus in Deutschland? Also Deutschland ist ein wichtiger Markt, das haben wir jetzt schon mehrfach klargestellt, aber da du ja sogar als Deutscher dort sitzt, was sind deine Pläne fürs nächste Jahr, dieses Jahr und welche Veränderungen können Nutzer erwarten oder welche Ideen wirst du mit einbringen?
Ach, schwierig, weil das nächste Jahr wird hart. Verschiedene Stellen, verschiedenste Stellen sagen einen Wirtschaftscrash für 2019 heraus. Und das ist ja so ein bisschen die Krise, die vielleicht schon hätte kommen sollen, aber noch nicht gekommen ist. Und alle sind darauf vorbereitet und sie kommt aber irgendwie nicht. Konsumklima trübt sich ein, Märkte schrumpfen. 2019 wird ein sehr merkwürdiges, wenn nicht gar hartes Jahr für alle Softwareunternehmen und überhaupt, ich denke, für alle Unternehmen weltweit.
Also ich denke, vor allem Serviceanbieter werden darunter als erstes leiden. Die werden sehen, dass niemand mehr investieren will oder Geld ausgeben will. Hier in Shenzhen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber kannst du mir gerne gleich erzählen, ist das Klima schon relativ, hat sich schon sehr stark verändert zu 2015. Geld wird nicht mehr so schnell ausgegeben. Shoppingcenter sind ein bisschen leerer. Es wird nicht mehr so viel Neues gebaut und schwachsinniges Zeug hingestellt. Also das ganze Investmentklima und so weiter ist halt wirklich, und dafür war Shenzhen ja so bekannt als Innovation Hub von China. Das hat es wirklich stark zurückgefahren und das wirkt dann schon so ein bisschen depressiv. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir im Westen aus?
Also, Chengdu ist ja weniger subventionsabhängig und weniger abhängig von außen. Es steht mehr auf seinen eigenen Beinen und lebt von seiner hohen Lebensqualität, dem überragenden Essen und dem unfassbaren Spaß, den man hier haben kann. Die Stadt ist der Wahnsinn. Von daher, hier fällt das nicht so auf, aber im Internet fällt das auf. Wenn man sich die Daten anguckt, wenn man sich die Meinungen von Analysten anguckt, auch Daten von anderen Unternehmen, die öffentlich zugänglich sind, das merkt man momentan überall, dass es ein bisschen einfriert.
Also siehst du, das sind also 2019 also als große Challenge für alle an oder gerade besonders für euch als chinesisches Unternehmen?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich sehe uns eigentlich im Vergleich zu unseren Konkurrenten in einer sehr soliden Position. Wir haben keine idiotischen Kosten, die wir irgendwo wie irgendwie Geld aus dem Fenster werfen. Wir sind gut organisiert unsere Produkte sind toll und ja, wir hatten einige Problemchen in der Vergangenheit, was einige Marketing-Channel anging, was einige andere Aspekte anging, aber die haben wir alle mehr als weniger auf jeden Fall aus dem Weg geräumt. Und ich sehe uns eigentlich in einer sehr, sehr guten Position, aber wenn der Markt so richtig in die Tonne geht, wer kann denn sagen, was passiert?
Ja, du sagst, ihr seid gut aufgestellt und genau das wäre jetzt auch einer meiner nächsten Punkte. Du hattest es schon angesprochen, diese Review-Webseiten. Kannst du das mal genau erklären? Wie waren die Anfänge und vor allem, warum hat das in Deutschland nicht so ganz geklappt?
Das ist einfach ein riesiger Unterschied zwischen deutschen Kundenerwartungen, die sehr hoch sind, und einer chinesischen Geschäftskultur, wo es darum geht, einfach nur Geld zu verdienen. Grob und brutal gesagt, die Realität war nicht ganz so furchtbar, wie das klingt, aber aus Sicht mancher deutscher Kunden vielleicht schon. Es geht dann nur darum, irgendwie mit aller Macht, koste es, was es wolle, zu verkaufen und danach nicht mehr so sich um den Kunden zu kümmern. Wir hatten immer schon oder seit der Anfangszeit einen unheimlich tollen Tech-Support, dass die Leute, die da arbeiten, das sind absolute Profis, das sind Halbgötter mit Keyboards, die können die unwahrscheinlichsten Sachen mit dem Computer hinbekommen, aber man delegierte diese Leute eher in die Richtung, nicht so viel Zeit mit dem Kunden zu verbringen und eher einfach nur Nein zu sagen, wenn es um Geld zurückging. Und das war einfach ein schlechter Umstand, der sich eingeschlichen hatte. Und dementsprechend war unsere Reputation im Internet, reflektiert auf Review-Seiten wie etwa Trustpilot, ziemlich ins Hintertreffen geraten. Wir waren auf einem Stern bei mehreren hundert Reviews und das war einfach kein haltbarer Zustand. Also haben wir uns neu ausgerichtet. Wir haben uns am Kunden orientiert, was möchte der Kunde, und das ist das, was wir jetzt tun. Und das spiegelt sich in den Reviews auch wieder. Wir sind hoch auf 4 Sterne, wir kommen demnächst auf 5 Sterne. Das haben wir wirklich um 180 Grad rumgedreht. Wir haben eine neue Geld-Zurück-Garantie, wir haben die Konditionen der Geld-Zurück-Garantie zugänglich gemacht, dass jeder sie finden kann mit einem Klick. Der Tech-Support kümmert sich ausgezeichnet um die Leute. Ich würde sagen, in unserem Business haben wir mit Abstand den besten Tech-Support, den man haben kann.
Wie stelle ich mir das dann vor? Also ich habe quasi die Software runtergeladen und dann habe ich ein Problem damit oder weiß nicht, wie ich sie bedienen kann. Meine Daten werden nicht hergestellt, mein Backup kommt nicht an. Was passiert dann? Ich rufe an, ich bekomme deutschen Support oder englischen?
Support ist auf Englisch, wenn möglich. Wenn nicht, dann muss geguckt werden, wer spricht die Sprache, oder man macht es zur Not mit DeepL oder anderen Hilfsprogrammen. Das funktioniert aber sehr gut. Also der Support ist eine unserer größten Stärken mit Abstand. Das Ganze läuft dann so. Die Geld-Zurück-Garantie funktioniert so, dass wenn Probleme da sind, dann bieten wir eine technische Lösung an. Wenn die nicht funktioniert oder wir keine Lösung anbieten können, dann gibt es Geld zurück. Die einzige Voraussetzung ist im Prinzip, es gibt wirklich ein Problem und wir können es nicht für den Kunden lösen.
Ich vermute mal, dass das in den meisten Fällen nicht vorkommt. Meine Daten kann ich nicht sichern, dann versucht jemand, meine Daten für mich zu sichern via TeamViewer oder ähnliches. Funktioniert das in Deutschland? Also wir hatten ja gerade schon mal über Datenschutz geredet. Sind Deutsche dazu bereit, dass jemand anderes sich auf den Computer einloggt?
In der Regel ja. In der Regel sind die Leute sehr bereit dazu. Das hängt auch mit dem Auftreten zusammen und mit dem Commitment, das wir haben, dass wir eben nicht Schandluder betreiben mit irgendjemandes Daten. Der Techniker wählt sich auf den Computer ein, löst das Problem und ist direkt wieder raus, gibt noch Tipps, wie man das sicher gestalten kann, dass sich kein anderer einloggen kann. Und das war's dann. Während zum Beispiel andere Firmen, Stella zum Beispiel, gibt sich selber positive Reviews, auch mit dem Computer des Kunden. Dabei wurden die erwischt. Sowas würde bei uns niemals vorkommen.
Ein letzter Punkt noch als chinesische Firma. Gibt es Vorteile? Also offensichtlich gibt es Vorurteile über China und so weiter. Aber stand euch das jemals im Weg, einen neuen Markt angreifen zu können oder eure Software durchsetzen zu können? Also war es jemals so, Chinese Spyware oder ähnliches war niemals Thema bei euch?
Also wir vertreiben natürlich keine Spyware.
Klar, aber die Idee hängt vielleicht in deutschen Köpfen oder in
Ja.
Köpfen von Kunden sonst wo.
Ne, das kommt immer mal wieder in irgendeinem Review vor, dass Leute denken, sie wären so unsagbar wichtig, dass man sie ausspionieren würde. Das ist aber, wir haben nicht die Kapazitäten, nicht die Technologie dafür und wir haben kein Interesse daran, das zu tun. Aber das Vorurteil, das schleicht sich immer mal wieder ein. Das kommt aber eher, wenn etwas nicht richtig funktioniert, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Kundentechniker und dem Kunden gibt oder so, dann ist der Kunde sehr erzürnt und lässt dann teilweise vielleicht auch seiner Fantasie freien Lauf. Das ist aber nicht der Regelfall und wenn alles richtig funktioniert, dann ist der Kunde happy, wir sind happy, alle sind happy und alle gewinnen. Das ist die neue Geschäftsstrategie.
Und mit solchen Problemen muss sich, glaube ich, auch jedes ausländische Unternehmen herumkämpfen. Also stand euch noch niemals im Weg, dass ihr ein chinesisches Unternehmen seid, einen Markt nicht angreifen konntet oder keine Kunden in einem bestimmten Markt gewinnen konntet, weil es unmöglich sei für euch.
Das hätte uns wahrscheinlich im Weg gestanden, wenn wir damit hausieren gegangen wären. Aber das macht man ja nicht. Man sagt nicht, hallo, wir sind ein chinesisches Unternehmen. So fair muss man schon sein, das zuzugeben. Mittlerweile weiß jeder, wir sind ein chinesisches Unternehmen und das ist völlig okay, weil es einfach 200 Millionen Leute weltweit gibt, die unsere Software verwenden und alle wissen, wir sind ein vertrauenswürdiges Unternehmen, dass wir gute Software herstellen. Und dass die Tatsache, dass wir aus China kommen, die Qualität unserer Produkte oder unseres Services einfach nicht beeinflusst.
Also ist eure Brand wesentlich stärker als die Vorurteile und eure Software so gut, dass da überhaupt keine Probleme entstanden.
Außer gelegentliche Vorurteile von Leuten, die es vielleicht nicht besser wissen, keine Probleme, nein.
Ja, das ist halt das Spannende an solchen Unternehmen, meiner Meinung nach. Und das ist auch so quasi jetzt mein Schlusswort dazu. Dann danke ich mich auf jeden Fall für das nette Gespräch. Zum Schluss drei dumme Fragen, die ich jedem stelle. Welches Smartphone benutzt du? Die beste Stadt in China? Das beste Gericht aus der chinesischen Küche?
Huawei, Chengdu, Chuan
Kannst du erklären, was das ist?
Chuan. Chuan ist, da kriegt man einen Pott voll Chiliöl, da sind dann Spießchen drin mit Fleisch und Gemüse und so weiter. Und dann nimmt man die raus und tut die in ein Öl, was man sich selber anrichtet, mit viel Knoblauch und Koriander und so weiter. Und das schmeckt einfach unfassbar gut.
Stimme ich dir zu. Quasi Hotpot mit Stäbchen.
Ganz genau.